Hallo und herzlich willkommen zu Wie überlebt man, dem Survival-Podcast mit mir, Karin.
Und ich bin Sonja.
Karin, heute geht es ja mal wieder um eine Naturkatastrophe.
Ja, bin schon gespannt.
Und wir hatten jetzt schon ein paar Naturkatastrophen im Programm. Zum Beispiel Erdbeben, Lawinen, Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge.
Mhm.
Und mich würde jetzt interessieren, vor welcher dieser Naturkatastrophen hättest du die meiste Angst?
Boah, naja. Das Einzige, was bei uns ja eigentlich nur passieren könnte, sind Meteoriten. Und das ist ja auch sehr unwahrscheinlich.
Ja, ne? Aber wenn du in Urlaub fährst, kann da alles passieren.
Das ist schwierig. Ich finde alles furchtbar.
Und außerdem kannst du eine Lawine kannst du in Österreich auch haben.
Na gut, zu sowas gehe ich nicht. Bin kein Ski.
Zu sowas. Berge. Ich gehe nicht zu sowas. Also ich gehe prinzipiell nicht zu Lawinen.
Na, Skisport aber ist nicht so meins, also.
Ja, aber du musst ja keinen Skisport dort machen. Wir waren ja früher auch öfter, wir können ja alle nicht Skifahren. Aber wir waren halt dort dann rodeln und spazieren und trinken, essen. War schon schön.
Ja, Lawine ist sicher grauslich. Aber Vulkanausbruch ist sicher auch nicht leibend. Das ist, ja, ich finde alles furchtbar.
Also ich habe ja generell auch sehr viel Respekt vor allen Naturgewalten. Aber ich glaube eben, dass durch die Recherche und das Anhören von den Folgen ich zumindest schon ein bisschen vorbereitet wäre.
Ja, okay.
Ich meine, ich habe natürlich nicht genau alles gemerkt, ja, ist logisch, was wir besprochen haben, aber ich habe es zumindest schon mal gehört und ich glaube, im Notfall könnte ich zumindest das meiste oder wichtigste davon wieder abrufen.
An Punkt sicher, Ruhe bewahren.
Ja, den kann ich im Schlaf schon, der ist typisch. Wer sich die entsprechenden Folgen jetzt noch nicht angehört hat, dem möchte ich das gerne an dieser Stelle ans Herz legen. Man weiß nämlich nie, egal was die Karin sagt, ja, ob man im Urlaub oder vielleicht sogar zu Hause von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Es wohnt ja auch nicht jeder, so wie wir, fernab von Bergen oder was auch immer. Weil selbst wenn du nicht zum Berg gehst, kann es sein, dass die Lawine trotzdem zu dir kommt, wenn du nicht so weit weg wohnst. Also
ja,
Karin, ich würde sagen, wir starten mit dem heutigen Mythos.
Ja.
Und zwar, entspannte Menschen ertrinken seltener. Ist das wahr oder falsch?
Ich glaube, dass das wahr ist.
Du glaubst, dass es wahr ist.
Weil ich glaube, entspannte Menschen können sich aufs Wasser legen und sich ausruhen.
Entspannte Menschen. Das heißt, ich könnte es nie, weil ich bin immer unentspannt.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung.
Aber wenn du jetzt plötzlich ins Wasser fällst, ist es ja schwer, nicht in Panik zu geraten. Aber, wie du richtig gesagt hast, je entspannter du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst. Wenn du dich im Wasser entspannst, körperlich, ja, das schaffe ich vielleicht schon, kannst du dich leichter treiben lassen. Dein Körper hat einen natürlichen Auftrieb. Das heißt, er steigt normalerweise an die Oberfläche. Das haben wir ja auch schon besprochen beim Treibsand, dass der Körper einen natürlichen Auftrieb hätte.
Mhm.
Auf dem Rücken zu treiben ist übrigens am einfachsten, weil so dein Gesicht über dem Wasser treibt und du gut atmen kannst. Ich sag's nur sicherheitshalber dazu. Und weil wir gerade dabei sind, möchte ich nochmals betonen, dass es keine Garantie für ein Überleben gibt. Weder bei Naturkatastrophen noch bei Unfällen, Tierangriffen oder bei Gewaltverbrechen. Aber unsere Recherche und die daraus entstehenden Tipps und Ratschläge, die dienen dazu, eine möglichst große Chance zu haben, den Vorfall doch zu überleben.
Ja.
Dann hätte ich gesagt, wir starten mit dem heutigen Thema. Unsere Zuhörer wissen ja schon, um was es gehen wird. Karin, du weißt es noch nicht.
Hä?
Du darfst also noch raten.
Was? Hä? Die Zuschauer wissen es, aber ich nicht.
Ja. Zuhörer, habe ich Zuschauer?
Weil es ja wurscht wäre, aber wieso wissen die das?
Na, weil sie es ja lesen im,
ach so,
in der Beschreibung.
Ach so.
Die lesen ja den Titel vom Podcast. Also Karin. Die Karin macht das übrigens, ja? Sie schreibt immer den Titel von dem Podcast dazu. Möchte ich nochmal gesagt haben. Genau, also jeder, der es jetzt anhört, weiß es schon, um was es
ja,
geht.
Okay.
Außer er hat blind drauf gedrückt, ja, soll es vielleicht auch geben. Die Karin weiß es noch nicht. Also Karin, ich möchte, dass du mitratest, mhm, oder besser gesagt alleine ratest. Ich möchte eine Geschichte erzählen und ich will, dass du dich so gut wie möglich einfühlst, ja?
Okay.
Es geht los. Entspannt liegst du auf deiner Liege. Um dich herum hörst du das sanfte Rauschen der Wellen. Die Sonne wärmt deine Haut, während sie auf den sanften Wellen des Meeres tanzt und das Wasser dabei zum Glitzern bringt. Hinter dir wippen grüne Palmen im Takt der Wellen. Aufgereiht wie eine natürliche Straße aus grünen Palmwedeln und hellbraunen Baumstämmen. Du wirfst einen Blick zur Seite. Vor dir erhebt sich ein langer, breiter Weg aus hellbeigem Sand. Auf einer Seite von den Palmen gesäumt, auf der anderen Seite vom leuchtenden Blau des Meeres und weißer Gischt. Ein kleines weißes Boot liegt im Sand. Es ist bemalt mit leuchtenden Farben aus Blau, Rot und Ocker und fügt sich farblich perfekt in das Bild ein. Irgendwie hast du das Gefühl, dass der Anblick nicht nur deinen Körper und deine Seele entspannt, sondern auch deine Augen. Ein paar Seevögel kreisen in einigen Metern Entfernung umher auf der Suche nach Futter. Das Gemisch aus leise raschelnden Palmwedeln, sanften Meeresrauschen und der Stimme der Seevögel lässt dich deinen Alltagsstress komplett vergessen. Du nimmst einen großen Schluck deines fruchtigen Cocktails und schließt die Augen. Ein paar Minuten vergehen und du schläfst fast ein, als die selige Ruhe um dich herum etwas unruhiger zu werden scheint. Ein junges Pärchen neben dir klingt etwas aufgeregt, auch wenn du die Sprache nicht verstehst. Du öffnest die Augen und bemerkst einige Menschen, die Fotos und Videos machen, während sie aufgeregt auf das Meer starren. Du setzt dich auf und schaust genauer hin. Während die Seevögel lauter und häufiger schreien als zuvor, siehst du, dass das Meer Strand freigegeben hat. Strand, den du vorher noch nicht gesehen hattest. Feuchter, dunkler Sand und Muscheln kommen zum Vorschein. Ein kleiner Junge vor dir nutzt die Gelegenheit, ein paar dieser Muscheln genauer zu betrachten. Plötzlich wird das junge Pärchen von vorhin unruhig. Sie rufen etwas und laufen weg. Noch immer kannst du nicht genau einordnen, was gerade um dich herum geschieht, während die Geräusche, die dich umgeben, immer lauter werden.
Bam, war das grauslich.
Karin, was hast du da gerade gehört?
Ja, ich nehme an, da wir bei einer Naturkatastrophe sind und ich bin am Strand, dass da um eine Flutwelle geht.
Es geht um einen Tsunami. Also, ja. Das Wort Tsunami kommt aus dem Japanischen und bedeutet Hafenwelle. Mhm. Tsunamis sind Flutwellen, die bis zu 800 Stundenkilometer schnell werden. Treffen sie auf Land, verursachen die meterhohen Wellen verheerende Schäden. Ausgelöst werden sie meist durch Erdbeben unter der Meeresoberfläche, sogenannte Seebeben. Hierbei verschieben sich Erdplatten und setzen große Mengen an Wasser in Bewegung, sodass es zur Entstehung der Riesenwellen kommt. Tsunamis zählen zu den verheerendsten Naturkatastrophen, mit denen der Mensch konfrontiert werden kann. Seine zerstörerische Energie kann der Tsunami über Tausende von Kilometern weit mitführen und sogar um den ganzen Erdball tragen. Ohne schützende Küstenfelsen können schon wenige Meter hohe Wellen hunderte Meter weit ins Land eindringen. Die Schäden, die ein Tsunami beim Vordringen verursacht, werden dabei noch vergrößert, wenn die Wassermengen wieder abfließen. Die Gipfelhöhe eines Tsunamis hat daher nur bedingt Aussagekraft über seine Zerstörungskraft. Gerade bei niedrigen Landhöhen kann auch eine niedrige Wellenhöhe von nur wenigen Metern ähnliche Zerstörung wie ein großer Tsunami mit Dutzenden Metern anrichten. Ja. Die Geschwindigkeit eines Tsunamis hängt übrigens von der Meerestiefe ab. Je tiefer das Meer, desto schneller ist der Tsunami.
Okay.
Wie bereits gesagt, beträgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Ozeanen bei einer Wassertiefe von ca. 5000 Metern ca. 800 km/h. Das ist mit der Reisegeschwindigkeit eines Flugzeugs vergleichbar.
Okay.
Tsunamis können also binnen einiger Stunden ganze Ozeane durchqueren und sich bis zu 20.000 Kilometer ausbreiten, ohne dabei unmittelbar bemerkt zu werden. Zum Vergleich, bei vom Wind erzeugten Wellen liegt die Geschwindigkeit zwischen 8 und 100 km/h, wobei ich 100 auch schon viel finde.
Ja.
Voraussetzungen für die Entstehung einer Tsunamiwelle sind Erdbeben mit einer Stärke von mindestens 7,0 auf der Richterskala. Das Epizentrum liegt in weniger als 50 Kilometern Tiefe. Der Meeresboden hebt oder senkt sich und setzt plötzlich große Wassermassen in Bewegung.
Oh.
Und zusätzlich zum Erdbeben gibt es noch andere mögliche Auslöser, wie zum Beispiel Erdrutsche, Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge.
Aber es ist voll unvorstellbar irgendwie, wenn man denkt, sie unter Wasser. Ja. Wenn es da jemanden jetzt eine reinhauen willst, geht ja eigentlich gar nicht, weil dieses Wasser so viel Kraft hat und dann schafft es aber Erdbeben. Solche Wellen, also das ist schon arg.
Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn du ins Wasser springst.
Ja, voll.
Oder wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Durch diese plötzliche Verdrängung, ich glaube, dass das auch das Problem ist. Ja. Wenn du zuschlagen willst, brauchst du doch länger. Aber ich glaube, diese plötzliche Wasserverdrängung sorgt halt dafür, weil wenn ich mich jetzt in die Badewanne setze und ich hau mich plötzlich zurück, schwappt es auch über. Nur da geht es halt um eine ganz andere Größenordnung. Ne? Aber es ist wirklich beeindruckend eigentlich. Voll. da in den allermeisten Fällen jetzt Erdbeben mit einer Stärke von mindestens 7,0 auf der Richterskala notwendig sind, um einen Tsunami auszulösen, besteht die größte Gefahr für Tsunamis am nördlichen Rand der Pazifischen Platte. Dort befindet sich eines der tektonisch aktivsten Gebiete, und zwar der Pazifische Feuerring.
Mhm.
Als Pazifischer Feuerring wird ein Vulkangürtel bezeichnet, der den Pazifischen Ozean von drei Seiten umgibt.
Okay.
Etwa 90% der weltweiten Erdbeben gehen auf dieses Gebiet zurück. Ist eigentlich heftig.
Oh, dort wohnen wir halt nicht in der Nähe.
Na, furchtbar, oder? Der Ring umfasst die Pazifikküsten Südamerikas, Nordamerikas und Kamtschatkas sowie einige Inseln im westlichen Pazifik. Auch umfasst der Feuerring die japanischen Hauptinseln, die Philippinen, Neuguinea und die Nordinsel Neuseelands. Also eigentlich viel.
Mhm.
Im Durchschnitt treten etwa 10 Tsunamis pro Jahr auf, wobei nur etwa 1 bis 2 davon Schäden verursachen. Obwohl die meisten Tsunamis ja durch Erdbeben ausgelöst werden, verursachen nur etwa 1% aller Erdbeben messbare Tsunamis.
Gott sei Dank.
Das ist eigentlich unglaublich aber, oder? Diese, ja, wahrscheinlich, weil die meisten Erdbeben Gott sei Dank nicht so schwer sind oder so stark sind. Aber es ist trotzdem 10 Tsunamis pro Jahr. Das heißt, du hast mindestens 10-mal Erdbeben in der Stärke schon, weißt du, was ich meine? Das ist schon heftig. Das Mittelmeer ist eine Region, die relativ häufig von Tsunamis betroffen ist. Und Japan kann jedes Jahr von Tsunamis betroffen sein. Und ich habe noch die Bilder im Kopf von 2011, also 2011, wo in Japan ein Tsunami von einem, also nach einem Erdbeben der Stufe 9,0 ausgelöst wurde.
Boom.
Da habe ich mir damals sehr viele Videos angesehen und es ist echt erschreckend, wenn du siehst, wie diese Wassermassen überlaufen, weil das, also was ich gesehen habe, war keine so eine riesige Welle wie eine Wand, wie man sich so oft vorstellt, sondern du hast einfach nur gesehen, wie dieses Wasser eigentlich überschwappt und reinrinnt in diese Ortschaft. Und ich habe mir gedacht, wo kommt dieses ganze Wasser her? Ja? Ich meine, es ist schon klar, dass es irgendwo anders dann verdrängt worden ist und es eh wieder zurückfließt. Aber in dem Moment denkst du dir, wo kommen diese Wassermassen her?
Ja.
Aber Karin,
hm?
Wie hoch glaubst du, kann eine Tsunamiwelle werden?
Na, du hast vorher gesagt, mehrere Dutzend Meter, also Dutzend ist 12, mehrere, also so 50 Meter wahrscheinlich.
Boah, du bist gut. Bei Annäherung an die Küste, vor allem in flachen Buchten, können sich die Wassermassen über 10 Meter, in Extremfällen sogar mehr als 30 bis 50 Meter hoch auftürmen.
Mhm.
Der bisher schlimmste Tsunami der Geschichte war übrigens am 26. Dezember 2004. Er wurde durch ein schweres Erdbeben der Stärke 9,1 vor der Westküste der indonesischen Insel Sumatra ausgelöst und war in Küstennähe bis zu 40 Meter hoch. Nach Angaben der internationalen Katastrophendatenbank MDAT gab es insgesamt 226.408 Tote.
Borg.
Horror. In einem Tsunami zu trinken ist aber leider nicht die einzige Gefahr, die so eine riesige Welle mit sich bringt. Im Vergleich zu direkten Schäden infolge von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Erdrutschen oder Steinlawinen, die meist nur lokal oder in räumlich relativ eng begrenzten Gebieten auftreten, können Tsunamis noch an tausenden von Kilometern entfernten Küsten Verwüstung anrichten und Menschenleben fordern. Tsunamis dringen oft hunderte Meter, besonders hohe Wellen sogar einige Kilometer weit, in flache Küstengebiete vor und verwüsten dort nicht nur menschliche Siedlungen. Auch machen sie landwirtschaftliche Nutzflächen und Brunnen durch Versalzung und Versandung unbrauchbar. Da die Wassermassen mehrmals vordringen und zurückströmen, sind die Überflutungsgebiete mit Schlamm und Sand, zertrümmerten Gegenständen und Gebäudeteilen übersehnt. Schiffe in Häfen werden aufs Land geworfen, Straßen blockiert, Eisenbahngleise unterspült und somit unbrauchbar. Niedrig gelegene Hafenbereiche und Fischersiedlungen stehen oft noch lange unter Wasser und sind somit unbewohnbar. Dazu kommen Gefahren aus leckgeschlagenen Fässern mit Treibstoff und Chemikalien, Flutungen von Kläranlagen oder Fäkaliengruben und Leichen von Menschen und Tieren. Insbesondere in tropischen Regionen erhöht das die akute Gefahr von Trinkwasservergiftungen, Ausbruch von Seuchen und Ähnlichem. Die direkten Tsunamischäden werden oft noch durch den Ausbruch von Feuer infolge gebrochener Gasleitungen und elektrischen Kurzschlüssen verstärkt.
Ja, weil es ja noch nicht reicht.
Folgeschäden können ebenso aus der kompletten Havarie von küstennahen Industrieanlagen bestehen, wie 2011 im japanischen Atomkraftwerk Fukushima, wo es zu einer partiellen Kernschmelze mit einer unkontrollierten Freisetzung von radioaktiven Substanzen kam. Auch Küstenbiotope wie Mangrovenwälder und Korallenriffe können durch Tsunamis schwer beschädigt und nachhaltig gestört werden. Jetzt bin ich aber fertig mit den Aufzählungen. Es hat eh gereicht, ne? Horror, oder? Wenn du das so bedenkst. Horror.
Na, vor allem denke ich mir, bis die das alles wieder zusammengekramt haben, ich meine, ja, das ist das kleinste Übel, ne? Aber dann kommt vielleicht für die nächste. Also das ist ja, ich würde dort wahrscheinlich wegziehen. Also das ist ja...
Ja, aber es sind halt oft auch Länder betroffen, wo du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, wegzuziehen, weil eben das Geld auch nicht da ist. Und es ist halt oft nicht so leicht, ne? Vor allem, wenn die Familie vielleicht auch groß ist und ihr in einem Haus wohnt, was schon ewig euch gehört. Weil oft ist das halt, ich meine, es kommt aufs Land an, aber gerade in den ärmlicheren Ländern ist oft das Haus, was du bewohnst, das Einzige, was du hast und alles, was da drinnen ist. Und das dann zu verlassen, weißt du, du kannst keine andere Sprache vielleicht. Du hast nicht das Geld allein schon für die Zugreise für alle oder so. Also natürlich denkt man sich immer, ich würde wegziehen, aber es geht halt auch nur, wenn du die Möglichkeit hast. Ne?
Ja.
Schlimm.
Leider, ja.
Aber Karin, was denkst du, passiert auf dem Meer mit Schiffen und Booten bei einem Tsunami? Ich gebe dir 3 Auswahlmöglichkeiten.
Mhm.
A, sie werden unter Wasser gezogen. B, sie werden von der Welle zerdrückt. Oder C, nichts.
Mein erster Gedanke war nix. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden unter Wasser gezogen.
Ich weiß nicht, Karin, geh mal mit deinem Bauchgefühl, glaube ich.
Ja, es passiert nix.
Es passiert nichts.
Geil.
Auf dem Meer läuft ein Tsunami unter Booten und Schiffen hindurch, ohne Schäden zu hinterlassen. Je nachdem, wie weit weg der Tsunami ist, kann es sogar sein, dass man auf dem Meer gar nichts mitbekommt, nicht einmal einen leichten Wellengang oder leichten Anstieg des Wellengangs. Deshalb heißt es auch Hafenwelle, weil man diese am Hafen mitbekommt, auf dem offenen Meer aber nicht.
Das ist aber gut, weil wir haben vor, irgendwann nach Japan zu reisen. Das habe ich gerade kurzzeitig wieder verworfen. Und dann hätten wir noch vor, so eine Schiffsreise zu machen. Die würde noch gehen, ne?
Es ist halt, Japan ist ja größer als nur die Küste, also ja. Aber ich habe, jetzt wo du sagst, für dieses Jahr, Juni oder Juli, ich kann mich nicht mehr erinnern, hat eine Wahrsagerin in Japan einen verheerenden Tsunami vorausgesagt. Also
so schnell reisen wir dort eh nicht hin.
Ah, okay, gut. Karin, kennst du eines der möglichen Warnsignale, dass ein Tsunami bevorstehen könnte? Zufällig, rein zufällig.
Na, die App, die du vorher beschrieben hast, aber wahrscheinlich ist es dann für viel zu spät.
Nee, ist ja wurscht, aber es ist ein Warnsignal für einen möglichen Tsunami. Hast du davon schon vorher mal gehört gehabt oder war das jetzt bei mir das erste Mal?
Naja, na, das war eigentlich das erste Mal. Ich meine, Ebbe und Flut gibt es sowieso, aber dass das jetzt halt so extrem ist und dass das mit dem zusammenhängt, war mir jetzt nicht so bewusst, aber ja.
Aber es ist doch urtrügerisch, oder? Weil wenn du am Meer sitzt und auf einmal zieht sich das Meer so extrem zurück, ein paar Meter, ja, dann schaust du ja hin, weil du denkst dir, wow, was passiert da gerade? Und im Endeffekt solltest du rennen.
Ja.
Aber, ja.
Naja, oder ins Wasser gehen, ne?
Nein, Karin, da bist du ganz nah an der Küste, das bringt nichts. Du müsstest ins, nein. Beim Eintreffen der Welle an der Küste zieht sich zunächst die Küstenlinie zurück. Unter Umständen um mehrere hundert Meter.
Okay, na, da kann ich noch rennen.
Wer also beobachtet, dass sich das Meer unnatürlich weit von der Küste oder dem Strand zurückzieht, sollte sofort vom Wasser weglaufen und sich auf höher gelegenes Gelände retten. Ich zähle jetzt aber nochmal alle Anzeichen für einen Tsunami auf. Die Erde bebt stark oder länger als 20 Sekunden.
Mhm.
Der Meeresspiegel steigt plötzlich stark an oder sinkt ab. Das Rauschen des Ozeans wird deutlich lauter. Das hast du auch anfangs bei diesem,
beim
Dings gehört. Die Tiere ziehen sich fluchtartig zurück. Und wie vorhin schon gesagt, das Meer zieht sich zurück. Ich habe aus Indonesien sogar vor ein paar Jahren ein Video gesehen, wo man schön sehen konnte, wie das Meer zurückging. Und da hat man natürlich auch gesehen, dass die Leute alle gestanden sind und geschaut haben, bis sie realisiert haben, was da eigentlich gerade passiert.
Ja.
Aber zum Glück, liebe Karin, gibt es Frühwarnsysteme für Tsunamis.
Okay.
Durch das Aufzeichnen seismografischer Plattenbewegungen können diese Frühwarnsysteme Tsunamis schon bei der Entstehung erkennen. Das soll es ermöglichen, durch den gewonnenen Zeitvorsprung die gefährdetsten Küstengebiete zu evakuieren. Dies gilt vor allem für den Pazifischen Ozean. Dort wurde zwischen 1950 und 1965 ein Netz von Sensoren am Meeresboden und anderen wichtigen Stellen eingerichtet, das kontinuierlich alle relevanten Daten misst und meldet. Diese Daten werden laufend ausgewertet und Tsunami-Warnungen können so innerhalb von 20 bis 30 Minuten verbreitet werden. Ich finde, das klingt lang, aber okay.
Ja.
Einige Küstenstädte in Japan schützen sich durch bis zu 10 Meter hohe und 25 Meter breite Deiche, deren Tore innerhalb von wenigen Minuten geschlossen werden können. Zusätzlich beobachtet der Küstenschutz den Meeresspiegel auf Veränderungen. In Japan, Karin, also keine Angst. Ein Frühwarnsystem gibt bei Erdbeben der Stärke 4 schon automatisch Tsunami-Warnungen, sodass die Einwohner evakuiert werden können. Leider besitzen einige von der Gefahr betroffene Städte diese Systeme noch nicht. Auch ist deren Informationsnetz so schlecht ausgebaut, dass eine Vorwarnung nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich ist.
Mhm.
Dies betrifft insbesondere den Indischen Ozean.
Okay.
Zudem kommt es vor, dass Behörden aus Angst vor dem Verlust von Einnahmequellen des Tourismus Tsunami-Warnungen nicht weitergeben. Und das, finde ich,
super.
Ist die größte Frechheit. Ja.
Mhm.
Weißt, Menschenleben für Geld zu gefährden und billig in den Kauf zu nehmen, das ist wieder typisch für unsere Gesellschaft, wo Geld mehr Wert hat als ein Menschenleben. Ich finde das
leider
echt heftig.
Mhm.
Gut, einmal angenommen, wir sind auf Urlaub in einem gefährdeten Gebiet, zum Beispiel in Japan. Wer informiert uns dann über Tsunamis? Oder wie können wir informiert werden? Natürlich warnen in Risikogebieten die Behörden über Lautsprecher und Sirenen, über Radio und TV sowie über Handynachrichten.
Okay.
Das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam, GFZ genannt, gibt Ratschläge für den Fall eines Tsunamis und diese sind im Wesentlichen, dass Informationen und Warnungen der örtlichen Behörden beachtet und an andere Menschen in der Umgebung weitergeleitet werden sollen. Tsunamis sind schnell, wie wir gehört haben, zerstörerisch und gefährlich. Wie überlebt man also, wenn ein Tsunami ausbricht? Karin, ich habe dir jetzt schon ein paar Informationen zu einem Tsunami gegeben. Hast du eine Idee, wie du dich vor einem Tsunami retten könntest, beziehungsweise was würdest du tun, wenn eine Tsunami-Warnung ausgegeben wird?
Dann auf jeden Fall gehe ich vom Strand weg.
Mhm. Gehen? Du gehst?
Naja.
Du bist mutig.
Wenn es nur eine Warnung ist, kommt ja noch nichts, oder? Das ist ja schon... Naja, dann lauf
naja.
Ich halt.
Ja, bitte, Karin, lauf.
Du hast gesagt, man soll auf erhöhte Positionen gehen, also würde man ihr großes Haus suchen und da hoffentlich ganz nach oben.
Mhm.
Wobei, ich denke mir dann immer, was ist, wenn der das Haus wegschwappt, aber wahrscheinlich ist es in echt nicht so.
Tja. Ja, okay, ist schon so. Aber ja,
okay. Naja, weiß man ja nicht, ne, ob das jetzt...
Naja.
Ja. Ja, also, wenn du das mit der Erhöhung nicht gesagt hast, ich war einfach so lang und weit gelaufen, wie ich kann. Weil ich schätze mal, irgendwann ist die Kraft weg von dieser Welle und irgendwann, ja, kann wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren.
Ja, also es war eigentlich alles richtig, was du gesagt hast. Als erstes sollte man natürlich wie immer ruhig bleiben und auf die Angaben der örtlichen Behörden hören.
Deswegen bin ich gegangen und nicht gerannt.
Der einzig sichere Ort auf dem Land ist beim Tsunami eine Erhöhung wie ein Berg oder Hügel.
Ah, okay.
Auf dem man sich so schnell wie möglich flüchten sollte. Flüchte also ins Landesinnere und in die Höhe. Ist keine natürliche Erhöhung in der Nähe, kann man sich auch auf Dächer stabiler, robuster Gebäude retten. Das ist auch das, was du gesagt hast. Du kannst natürlich ganz weit oben in ein Haus, oder besser gesagt auf ein Dach, aber es sollte natürlich ein möglichst stabiles und robustes Haus sein und nicht irgendeine Hütte. Nee. Gibt es gar keine Möglichkeit, sich in der Höhe Schutz zu suchen? So wie du gesagt hast, versuche so weit wie möglich ins Landesinnere zu gelangen. Am besten wäre es, gleich nach dem Erdbeben eine Anhöhe aufzusuchen und nicht erst auf die erste Tsunamiwelle zu warten, Karin.
Mhm.
Auf keinen Fall sollte man im Gebäude bleiben oder in ein Gebäude laufen und dort irgendwie Deckung suchen. Vermeide Flüsse und Lagunen, da diese oft von Tsunamiwellen erfasst werden. Falls du vom Wasser mitgerissen wirst, halte dich an stabilen Möbeln fest oder versuche dich an etwas zu klammern, um dich über Wasser zu halten. Das können Trümmer wie Türen oder Äste, aber auch beispielsweise Baumstämme sein. Sobald das Wasser zu sinken beginnt, besteht die Gefahr, durch den Sog ins Meer gezogen zu werden.
Mhm.
Empfängt man Warnsignale auf dem Meer, sollte man auf keinen Fall an die Küste oder in vermeintlich sichere Häfen zurückkehren. Am besten entfernt man sich noch weiter vom Land und verharrt auf dem Meer, bis Entwarnung gegeben wird. Aktion Deutschland hilft, empfiehlt sogar, wenn die Schiffe noch im Hafen liegen, in Betracht zu ziehen, noch auszulaufen. Vorausgesetzt, es bleibt noch genug Zeit. Autos sollten nach einer Warnung nicht mehr benutzt werden, da die Straßen vermutlich innerhalb kürzester Zeit verstopft sein werden.
Ja, stimmt.
Wenn du einen sicheren Ort gefunden hast, solltest du so lange ausharren, bis von den Behörden Entwarnung gegeben wird. Der Grund dafür ist, dass ein Tsunami oft in mehreren Wellen kommt die bis zu eine Stunde auseinander liegen können, wobei die nachfolgenden Wellen sogar noch höher sein können als die erste.
Mhm.
Auf keinen Fall solltest du versuchen, zwischen zwei Wellen nach Angehörigen zu suchen. Erst nach Entwarnung sollte damit begonnen werden, Opfer zu bergen und Verletzte zu versorgen. Sonst setzt du dein eigenes Leben aufs Spiel.
Mhm.
Zurück zu meiner ersten Frage, Karin. Ist der Tsunami jetzt vielleicht deine Horror-Naturkatastrophe? Oder bleibst du bei dem, was du gesagt hast?
Nein, ich weiß nicht. Die wird denn jetzt nicht das Schlimmste empfinden. Aber es ist vielleicht, weil ich generell von Wasser keine Angst habe, ich weiß nicht. Ich meine, sicher ist das schlimm, aber wenn es wirklich gute Warnsysteme gibt und ich Zeit habe, dann, ja, vor dem werde ich wenigstens gewarnt, ne? Jetzt bei einer Lawine oder so, die ist dann da.
Ja gut, vor Lawinen warnen dich Schilder, ne, dass du nicht hingehen sollst, aber...
Ja, nein, aber wenn du jetzt, da. Ja, also da gibt es jetzt ja. Kein Frühwarnsystem oder so, also ich finde das jetzt für mich jetzt nicht so schlimm wie eine Lawine.
Also ich finde den Tsunami bis jetzt am schlimmsten, muss ich ehrlich sagen.
Mhm.
Weil wenn du jetzt schon ein schweres Erdbeben oder einen Vulkanausbruch überstanden hast,
ach so, meinst du, ja,
dann willst du dich wieder sammeln und zur Ruhe kommen, mhm. Ja, und du willst nach deiner Familie suchen, schauen, was von deinem Haus noch übrig ist. Du willst nicht im Anschluss daran noch um dein Leben rennen und auf einen Hügel klettern, weil ein Tsunami über deine Heimat hereinbricht. Ja. Also ich finde schon,
gut, dass
der insofern für mich gesehen jetzt das Schlimmste ist, weil der spült vielleicht alles weg, was du noch gehabt hast. Da überlebt dein Haus, das Erdbeben. Und dann kommt diese Tsunami-Welle. Zusätzlich dazu hast du dann überall irgendwelche Leichen liegen und Seuchengefahr. Und also ich finde den schon schlimm.
Nein, ich habe da jetzt eher an Urlaub gedacht, wenn mich das Ganze ja eigentlich nicht betrifft, sondern nur die Tatsache, dass da jetzt ein Tsunami ist.
Okay.
Weil dann ist mir das rundum und dumm, ich kann ja dann kein Haus verlieren oder so, sondern da geht's nur dann halt um mein Überleben. Und man steht sich in der Fantasie immer vor, dass man rechtzeitig losgelaufen ist und das eh übersteht. Also wenn ich so richtig betroffen bin, dann wäre es natürlich, ja, auch nicht leibend. Aber es ist
ja, wenn du nicht betroffen bist von den Naturkatastrophen, sind es da ja alle fast wurscht.
Ja,
oder?
Genau. Deswegen bin ich ja so unschlüssig.
Ich hätte die Frage anders formulieren müssen.
Ja.
Von welcher Naturkatastrophe willst du nicht betroffen sein? Von gar keiner. Ist klar. Ja. Das ist klar. Okay. Gut, ich hoffe, ich habe dich jetzt aber nicht zu sehr abgelenkt und du kannst für uns wiederholen, wie man einen Tsunami überleben kann.
Na toll. ja, also die Frühanzeichen wahrnehmen und auf die behördlichen Warnungen horchen. Ja, auf jeden Fall weglaufen, am besten auf einen Hügel, Berg, wie auch immer. Nicht in Gebäude, nur auf stabile Gebäude. Nicht ins Auto, weil die Straßen werden ziemlich schnell verstopft sein. Aufpassen, dass man dann nicht wieder zurückgezogen wird ins Meer. Irgendwas war mit Möbel, aber ich bin nicht draußen.
Ja, das ist, wenn du vom Wasser mitgerissen wirst, dass dich an stabilen Möbeln
festhältst, genau.
Dass du nicht untergehst. Ja.
Ja. Oder ja, wie immer an Laternen oder sonstiges irgendwo festhalten, wenn ich die Möglichkeit habe. Nicht zwischen zwei Wellen noch Angehörige suchen, sondern erst, wenn alles vorbei ist und Entwarnung gegeben wurde. Ja, es können eben mehrere Wellen sein. Habe ich was vergessen?
Nein, im Endeffekt hast du ja alles gesagt. Also so weit wie möglich ins Landesinnere laufen und wenn möglich eben auf einer Erhöhung. Das wäre am allerwichtigsten. Und ja, falls du mitgerissen wirst mit dem Wasser oder von dem Wasser, wäre es natürlich auch super, wie du auch schon gesagt hast, dass du dich zum Beispiel an Baumstämme anklammerst, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass du ins Wasser zurückgezogen wirst, wenn es zu sinken beginnt, die ist dann halt geringer. Und ja, wenn du dich jetzt an einen Tisch anklammerst, gehst du zwar vielleicht nicht unter, aber das Wasser zieht dich dann trotzdem wieder mit. Da wäre halt natürlich ein Baumstamm super, aber ja, ich meine, man nimmt, was man kriegen kann. Ne? Man kann sich halt oft nicht aussuchen. Ja. Wenn du am Meer bist, auf keinen Fall Richtung Küste fahren, sondern am Meer draußen bleiben, wenn möglich sogar noch weiter wegfahren und auch dort warten, bis Entwarnung gegeben wird. Und wenn wirklich noch genug Zeit bleiben sollte und du hast ein Boot, das im Hafen steht, könntest du überlegen, noch damit rauszufahren. Aber ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt. Ich würde eher wegrennen, einfach und mich in Sicherheit bringen. Weil was, wenn ich die Zeit, die ich habe, verschätze und dann kommt die Flutwelle trotzdem, ja, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe da, glaube ich, zu wenig Gefühl dafür. Gut, Karin, danke für die Wiederholung.
Bitte gerne.
Damit wir jetzt aber nicht nur die schrecklichen Bilder im Kopf haben, habe ich noch einen Witz, der natürlich nichts mit der Naturkatastrophe zu tun hat, weil ich finde, über sowas macht man keine Witze. Da habe ich auch nicht danach gesucht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe was anderes für euch und zwar. Ein Mann will heimlich die Katze seiner Frau loswerden und beschließt, sie auszusetzen.
Okay.
Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt heim.
Trottel.
Der ist sowieso ein Trottel, Karin. 10 Minuten später ist auch die Katze wieder da. Na gut, denkt sich der Mann, war vielleicht ein wenig zu kurz die Strecke. Er setzt sich erneut mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie aus. 20 Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. Jetzt reicht's, denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 Kilometer. Dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts, links und setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus. Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. Ist die Katze da? Fragt er seine Frau. Ja, warum? Hol sie mal ins Telefon, ich habe mich verfahren. Das ist ein Trottel. Also ganz ehrlich, wenn ich draufkommen würde, dass mein Freund oder Mann meine Katze ausgesetzt hat oder aussetzen wollte, zieht er aus. Da kannst du sicher sein.
Na, da hundertprozentig.
Das arme Viech, oder? Hol dir mal das Telefon. Wenn ich die Katze wäre, würde ich dem keinen Tipp geben. Da könnte ich mich gerne
haben. Ich würde lotsen. Dort und dort und dort und dann.
Na, außer die Katze findet es witzig und glaubt, es ist ein Spiel, ne? Das setzt mich immer irgendwo hin und ich renne dann wieder heim.
Und dann war ich sogar schneller daheim.
So ein Trottel, ich würde den nicht mehr zurücknehmen. Karin, auf was können wir uns bei dir nächstes Mal freuen?
Ich habe diesmal ein sehr weit gefächertes Gebiet Sonstiges.
Ah, sonst? Ja, das kann wirklich alles sein. Geil. Na, da bin ich schon gespannt. Da kann ich nicht einmal raten jetzt. Mega.
Naja, du kannst viel raten, aber ob das Sinn macht.
Wie erlebt man einen Stromschlag? Das kann jetzt alles sein.
Ja.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like. Wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns über eure Unterstützung, indem ihr uns abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Erzählt euren Freunden und Familien von uns, damit auch sie für jede Situation gewappnet sind, und folgt uns gerne auf Insta und TikTok. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt euch die Bilder zu den Folgen ansehen sowie Geräusche erraten. Wenn ihr Themen für uns habt, schreibt uns gerne auf Insta, TikTok oder unter wieüberlebtman@yahoo.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.